Nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon kehrten viele Juden zwar äußerlich in das Land ihrer Väter zurück, innerlich aber blieben Unordnung, Kompromiss und geistliche Schwäche. Zunächst brauchte es einen königlichen Leiter wie Serubbabel, um Altar und Tempel wieder aufzubauen. Doch nachdem das Äußere stand, offenbarte sich ein tieferes Problem: das Volk kannte zwar den Tempel, aber nicht mehr das Herz Gottes. In diese Situation hinein beruft Gott Esra, den Priester und Schriftgelehrten, um das zerstreute und verunreinigte Volk durch das Wort Gottes zu sammeln, zu reinigen und neu auf ihn auszurichten. Gottes Hand führt aus der Gefangenschaft, durch priesterliche Leitung. Wenn Esra in die Geschichte tritt, steht kein Paukenschlag am Anfang, sondern ein leiser, aber beharrlicher Ton, die Hand des Herrn war über ihm. So heißt es von ihm, dass der König ihm all sein Begehren gewährte, da die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Hinter der Anordnung eines heidnischen Herrschers, hinter politischen Verschiebungen, Reiseplänen und Verwaltungsakten arbeitet eine unsichtbare Leitung. Menschen sehen Erlasse, Dekrete und Zufälle, der Glaube erkennt darin die Hand Gottes, die Geschichte beugt, um sein Volk aus der Gefangenschaft wieder in seine Gegenwart zu führen. Dass Esra als Priester und Schriftgelehrter ausgerechnet jetzt berufen wird, ist kein Zufall, sondern Antwort auf ein Wort, das Jahrzehnte früher gesprochen wurde. Damit Gott seine durch Jeremia ausgesprochene Verheißung erfüllen konnte, dass die Gefangenschaft nur 70 Jahre dauern würde, ließ er zwei Rückkehrbewegungen stattfinden. Die erste Rückkehr erfolgte unter der Führung Serubbabels, eines königlichen Nachkommen. Die zweite Rückkehr erfolgte unter der Führung Esras, eines Priesters. Für die erste Rückkehr war nicht die priesterliche Führung Esras erforderlich, sondern die königliche Führung Serubbabels, eines königlichen Nachkommen, der wusste, wie man regiert. Jeremia hatte angekündigt, dass die Gefangenschaft genau begrenzt sein würde, und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Daniel griff dieses Wort auf, als er in den alten Buchrollen las und verstand, dass Gottes Zeit erfüllt war. Gott ist derselbe, wenn er zerstört und zerstreut, und wenn er aufrichtet und sammelt. Das Gericht über Juda war keine Laune, sondern eine ernste Konsequenz der Untreue, aber ebenso wenig ist die Rückkehr ein bloßer Stimmungswechsel, sondern das treue Einlösen eines zuvor gegebenen Versprechens. Die unsichtbare Hand, die in die Gefangenschaft führt, ist dieselbe Hand, die befreit. Auffällig ist, wie Gott seine Leitung gestaltet. Zuerst gebraucht er Serubbabel, den königlichen Nachkommen, um den Altar und den Tempel äußerlich wiederherzustellen. Später ruft er Esra, den Priester, um das Volk innerlich zu ordnen. Königliche und priesterliche Leitung greifen ineinander. Es reicht nicht, dass Gottes Haus gebaut und sichtbar steht, das Volk selbst braucht eine neue Ausrichtung, Unterscheidung und Belehrung. Darum wird über Esra die lange priesterliche Linie bis zu Aaron zurückverfolgt. Gott verknüpft bewusst das Erbe der priesterlichen Nähe zu ihm mit dem aktuellen Bedürfnis seines Volkes. So setzt er nicht nur Baumeister ein, sondern auch Männer, die sein Wort kennen und tragen. Diese Verbindung von Regierung und priesterlicher Unterweisung findet ihre Vollendung in Christus. Er ist zugleich der wahre Sohn Davids und der ewige Hohepriester, in ihm begegnet uns Gottes Hand nicht mehr nur in äußeren Umständen, sondern in einer Person. Wenn er Türen schließt und öffnet, Wege blockiert oder überraschend bahnt, wirkt dieselbe Hand, die am Kreuz offenbar wurde. Manchmal erleben wir seine Hand als Begrenzung, als Wegnahme, als Eingeführtwerden in Situationen, die wir uns nie ausgesucht hätten. Doch hinter allem steht kein wechselhafter Wille, sondern dieselbe treue Absicht, die Juda nach 70 Jahren aus Babel führte. Dieser Esra zog herauf von Babel. Und er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gewährte ihm, da die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war, all sein Begehren. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Die Geschichte Esras lädt dazu ein, die eigene Biografie unter dem Blick der göttlichen Hand zu betrachten. Nicht jede Einschränkung ist ein bloßer Fehler, nicht jede Verzögerung nur verlorene Zeit. Wer Gott als den erkennt, der sowohl das Gericht als auch die Befreiung in seiner Hand hält, muss seine Vergangenheit nicht beschönigen und auch die Gegenwart nicht verzweifelt kontrollieren. In dieser Haltung wächst Vertrauen, dass Gott, der die Zeiten Judas gezählt hat, auch unsere Zeiten in seiner Hand trägt und die unscheinbaren Schritte nutzt, um uns aus inneren Gefangenschaften heraus näher an sein Herz zu führen. Ein Herz für Gottes Wort, Esras priesterlicher Dienst. Der Schwerpunkt in Esras Leben wird in einem Satz gebündelt, der wie ein Fenster in sein Inneres wirkt, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Ordnung und Recht zu lehren. Hier spricht nicht nur eine Beschreibung seines Dienstes, sondern eine Bewegung des Herzens. Esra machte das Gesetz Gottes nicht zum Studienobjekt, das er beherrschte, sondern zum Maßstab, unter den er sich selbst stellte. Das kleine Wort Herz verrät, dass sein Umgang mit der Schrift nicht nur intellektuell, sondern existenziell war. Bevor er das Volk leitet, lässt er sich leiten. Esra hatte sein Herz darauf ausgerichtet, das Gesetz Jehovas zu erforschen und zu tun und in Israel Satzungen und Rechte zu lehren. Die Reihenfolge in diesem Satz ist bemerkenswert. Zuerst steht das Erforschen, Esra dringt in das Gesetz Gottes ein, fragt nach dem Wesen und den Wegen des Herrn. Dann folgt das Tun, was er erkennt, bleibt nicht in der Sphäre des Wissens, sondern gewinnt Gestalt im Alltag. Erst danach kommt das Lehren, er bringt dem Volk Satzungen und Rechte bei, die er selbst bereits kosten und erproben dürfte. So wird der priesterliche Dienst vor falscher Härte bewahrt. Wer Gottes Wort nur lehrt, ohne es zu lieben, macht es leicht zu einer Last. Wer es sucht, tut und dann lehrt, öffnet einen Raum, in dem das Wort Leben weckt und nicht erdrückt. Das Gesetz, von dem hier die Rede ist, ist nicht nur eine Sammlung abstrakter Gebote. Es umfasst Gebot, Satzung und Ordnung, Weisung, Ausfaltung und Konsequenz. Gott redet nicht vage, sondern so konkret, dass sein Wort in Lebensbereiche hinabreicht, die wir gern neutral nennen würden. Wenn Esra Satzungen und Rechte lehrt, dann bringt er das Wort aus der Sphäre des Tempels in die Gassen Jerusalems. Der priesterliche Dienst bleibt nicht an der Stiftshütte haften, er begleitet die Menschen hinein in ihre Beziehungen, Geschäfte und Entscheidungen. Gerade darin zeigt sich, dass Gottes Wort nicht zur Gesetzlichkeit drängt, sondern zu einem heiligen, geklärten und zugleich freudigen Leben vor seinem Angesicht. In Christus erfüllt sich dieser priesterliche Dienst vollkommen. Er ist das fleischgewordene Wort, das nicht nur auslegt, sondern verkörpert, was Gott sagt. Darum heißt es, dass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen soll, in aller Weisheit. Wenn Christus als Hohepriester sein Volk heute leitet, tut er es durch sein Wort und durch Menschen, die, wie Esra, ihr Herz darauf richten, dieses Wort zu suchen, zu lieben und weiterzugeben. Wo solche priesterliche Leiterschaft Raum gewinnt, ordnet Gott sein Volk neu, Missverständnisse klären sich, Verwirrung verliert an Macht, und die Gemeinde wird innerlich gestärkt. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Ordnung und Recht zu lehren. Esras Herz, das auf Gottes Wort ausgerichtet ist, eröffnet eine Perspektive jenseits geistlicher Schnelllösungen. Statt nach der nächsten Inspiration zu greifen, wächst ein stiller Hunger nach der dauerhaften Prägung durch die Schrift. Diese innere Bewegung nimmt Druck aus dem Glaubensleben, es geht weniger darum, sofort alles zu verstehen oder zu leisten, sondern darum, sich bleibend unter das Wort zu stellen. Auf diesem Weg kann Gott auch heute Gemeinden ordnen, Beziehungen heilen und Einzelnen einen klareren, freieren Gang mit ihm schenken, nicht durch äußeren Zwang, sondern durch die sanfte Autorität seines gesprochenen und gelebten Wortes. Reinigung durch Buße der Weg aus verborgener Vermischung. Nachdem der Altar wieder steht und der Tempel gebaut ist, könnte man erwarten, dass nun Ruhe einkehrt. Doch gerade dann tritt eine tiefere, verborgenere Not zutage. Die Obersten kommen zu Esra und sagen, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder abgesondert. Es bleibt nicht bei vager Nähe, sondern es heißt weiter, sie hätten von den Töchtern dieser Völker Frauen genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Nicht mehr Mauern sind das Problem, sondern Vermischung, ein inneres sich einlassen mit fremder Anbetung, das die Identität des Volkes Gottes untergräbt. Äußerlich zurückgekehrt, sind viele innerlich noch gebunden. Sie warfen dem Volk Israel, den Priestern und den Leviten vor, dass sie sich nicht von den Völkern der Länder abgesondert, sondern die Töchter der Nationen für sich und ihre Söhne genommen und so den heiligen Samen mit den Völkern der Gräuel vermischt hatten. Sie klagten die Obersten und Herrscher an, in dieser Untreue gegen Gott an vorderster Stelle zu stehen. Esras Reaktion ist erschütternd ehrlich. Er zerreißt seine Kleider, reißt sich Haare aus und sitzt entsetzt da, bis sich um ihn eine Schar von Menschen sammelt, denn das Volk weinte unter vielen Tränen. Der Priester distanziert sich nicht, sondern steht mitten in der Schuld. Mein Gott, ich schäme mich und schäme mich, mein Angesicht zu dir zu erheben, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen. Er benennt, dass gerade solche Untreue sie einst in die Gefangenschaft geführt hatte, und erkennt zugleich an, dass Gott ihnen in seiner Gnade wieder einen Rest und einen Platz an seinem heiligen Ort gegeben hat. Buße wird hier nicht als formale Pflicht vollzogen, sondern als Zusammenbruch des stolzen Selbstbildes vor dem Angesicht Gottes. Aus dieser erschütterten Ehrlichkeit wächst ein Prozess der Reinigung, der nicht oberflächlich verläuft. Die Versammlung weint, hört zu, erkennt ihre Untreue und schließt einen Bund, sich von den fremden Frauen zu trennen. Der Weg ist schmerzhaft, er berührt Familien, Gewohnheiten und liebgewonnene Verbindungen. Doch genau darin zeigt sich der Ernst, mit dem Gott sein Volk vor einer Vermischung bewahren will, die es auf lange Sicht zerstört. Für ihn steht mehr auf dem Spiel als das äußere Wohlbefinden. Er sucht die Bewahrung des heiligen Samens, der Treue seiner Verheißungslinie. Die Tränen Israels sind darum nicht das Ende, sondern der Anfang eines Weges zurück in eine ungeteilte Gemeinschaft mit ihm. In Christus tritt ein Hohepriester auf, der diesen Weg der Buße auf eine neue Tiefe hin öffnet. Er ist der, der unsere Sünden trägt, und zugleich der, der durch den Heiligen Geist unser Gewissen wach macht. Wo sein Licht fällt, werden verborgene Allianzen sichtbar, Bindungen an Haltungen, Beziehungen oder Systeme, die uns von Gott wegziehen. Doch dass Gott sie ans Licht bringt, ist keine Demütigung um der Demütigung willen, sondern eine Einladung zur Reinigung. Darum heißt es, dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. In dieser Zusage begegnet uns derselbe Gott, der einst Esra und das Volk durch Buße in eine erneuerte Gemeinschaft führte. Denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste gewesen. Und während Esra betete und, weinend und vor dem Haus Gottes daliegend, bekannte, versammelte sich um ihn eine sehr zahlreiche Versammlung aus Israel, Männer und Frauen und Kinder, denn das Volk weinte unter vielen Tränen. Esras Umgang mit der Sünde zeigt, dass echte Reinigung nicht mit Verdrängen beginnt, sondern mit einem stillen Stehenbleiben vor Gott. Nicht die Größe der Schuld ist entscheidend, sondern ob sie ins Licht kommt. Wo Menschen und Gemeinden den Mut finden, eigene Vermischungen wahrzunehmen und vor Gott auszusprechen, schafft er Raum für eine neue Erfahrung seiner Gnade. Dann wird Buße nicht zu einem dunklen Wort, sondern zu einem Tor, durch das man aus innerer Enge heraus in ein freieres, klareres Leben mit ihm hineingeht. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.